Ja, guten Morgen. Ja, ich stehe heute hier, die Hände zittern, die Knie zittern, das Herz klopft. Aber ich bin ganz froh und dem Herrn dankbar. Ich habe das schon oft gesagt und ich sage das auch immer wieder, es ist wirklich ein Privileg, ein Vorrecht, dass wir uns so versammeln dürfen, wie wir es tun. Unter dem Schalle des Wortes Gottes, frei, miteinander, in Gemeinschaft. Nicht über einen Bildschirm oder eine Radioübertragung, sondern wir dürfen hier zusammenkommen. Das ist wirklich ein Privileg, wo wir lernen dürfen aus dem Wort Gottes, wo wir miteinander uns erbauen dürfen, auch ermahnen dürfen. Ich bin sehr dankbar für Schwester Anna heute Morgen, hat sie mich aufmerksam gemacht. Ja, meine Frau lief vor mir mit dem Kinderwagen und dem Kleinen auf dem Arm und ich war so besorgt über meine Predigt, habe gar nicht darauf geachtet, wie schwer sie durch die Reihen, die sich geengt hat. Aber das ist auch der Sinn der Sache, dieses Zusammenkommens, dass wir füreinander da sind, einander helfen, auch ermahnen auf dem Weg, dass wir, ja, wie die Bibel sagt, das Messer schleift das Messer oder das Eisen schleift das Eisen und schärft es. Und so ist es auch diese Gemeinschaft ganz wichtig. Aber das Hauptziel dieses Zusammenkommens ist doch, dass wir den Herrn verherrlichen, den Namen des Herrn erheben, dass sein Name gelobt und gepriesen wird und dass er durch was wir tun, durch das Gesang, durch das Wort, aber auch durch unsere Gebete, dass er verherrlicht wird. Der Psalmist David, der öffnet das Buch Psalter so wunderbar mit dem ersten Psalm, in den ersten paar Versen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt da, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Der wird sein wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und was er macht, das gerät wohl. Diese Lust,
ruhig ein bisschen lauter.
Okay, ja, gerne. Dankeschön. Ja, diese Lust am Gesetz des Herrn, das ist so eine Herzenseinstellung. Es ist eine Herzenseinstellung, Gott zu gefallen und sein Wort zu lieben. Und David, von dem Gott selber sagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen, ich habe einen Mann nach meinem Herzen gefunden, der meinen Willen tun will, wird, von dem sagt Gott, er hat diese Lust am Gesetz des Herrn. Das ist ein wunderbares Zeugnis, was Gott hier von David gibt. Und das ist nicht einfach ein anderer Mensch, der das über David sagt, vielleicht ein Diener oder ein Miterbe in dem Volk Israel. Nein, es ist von Gott persönlich kommt dieses Zeugnis. Und als ich dieses Zeugnis so betrachtet habe, habe ich mir so gestellt, würde ich nicht auch gerne so ein Zeugnis haben, dass jemand von mir sagen kann, das ist ein Mann Gottes, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und viel mehr noch, wenn es von Gott selber kommen würde, Andreas, oder wenn ihr euren Namen da eintragen würdet, ein Mensch nach meinem Herzen. Was für ein wunderbares Zeugnis. Nun, wir wissen, oder vielleicht stellen wir uns vor, dass David war so ein besonderer Mensch, dass er diesen Titel bekommen hat. Ja, er war ein Mann, der genannt wird in der Bibel, er war ein König von Israel, ausgesucht und gesalbt vom Herrn. Aber wenn wir sein Leben betrachten, dann wissen wir, er war nicht anders als wir, er war nicht fehlerlos. Er war doch mit Sünde und eigentlich hat er ganz grobe Sünden getan. Wenn wir sein Leben betrachten, er war unter anderem ein Mörder, er hat die Ehe gebrochen, er ging gegen Gottes Anweisungen und hat seine Truppen oder das Volk zählen lassen. Und alle diese Dinge, die er tat, die hatten auch schwere Folgen gehabt in seinem Leben und dem Leben des Volkes. In einer dieser Folgen mussten 70.000 Menschen fallen und sterben. Wenn wir uns in diesem betrachten, dann würden wir sagen, ja, so schlimme Sünden habe ich vielleicht doch nicht getan. Aber können wir von uns das behaupten, was Gott von David hier behauptet, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein? Wenn wir Davids Leben so im Großen und Ganzen aber betrachten, dann sehen wir, seinen Herzenswunsch und sein Lebensziel war, den Willen Gottes zu tun und Gott zu gefallen. Das sehen wir ganz klar, trotz seiner Schwachheiten, denen er auch bewusst war und seinen Fehlern, die er getan hatte. Gott sucht heute wie damals nach solchen Menschen, wie auch andeutet in Jeremia 5, Vers 1. Und die Frage, die wir uns stellen können, ist, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir zu so einem Punkt, dass man von uns dieses Zeugnis geben kann oder dass Gott von uns sowas sagen kann? Und der Psalmist sagt diese Frage auch, er spricht sie aus im Psalm 119. Und ihr kennt diesen Vers sehr gut und ich habe den auch schon oft zitiert. Psalm 119, Vers 9. Wie kann ein Jüngling oder wie kann ein Mensch, wie kann ich meinen Weg unsträflich gehen? Und er beantwortet diese Frage gleich danach, wenn er sich hält an dem Worte Gottes. Die Bibel, die ist voll Anweisungen und sie ist uns gegeben als Anweisung, so ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist. Und in diesem ist es wichtig, dass wir wachsen, in diesem Wohlgefälligsein dem Herrn. Der geistliche Wachstum ist genauso notwendig wie unser körperliche, unser irdische, physische Wachstum. Wir haben ein neugeborenes Kind, 9 Monate alt, und wenn wir es so betrachten und wenn wir sehen würden, dass etwas bei ihm nicht wächst, vielleicht sich nicht bewegt, wie er sollte, oder die Größe, das Gewicht nicht zunimmt, wir als Eltern würden sofort uns die Frage stellen, was ist falsch mit ihm? Etwas muss nicht in Ordnung sein. Der Wachstum fehlt. Und wir würden sofort die Ärzte aufsuchen, um zu sehen, ob da nicht was gemacht werden kann, damit ihm geholfen wird, damit er doch wächst. Weil das ist das Zeichen, dass mit dem Kind alles in Ordnung ist und es ist gesund. Und genauso ist es auch im Geistlichen. Dieser geistliche Wachstum ist notwendig, denn es zeigt von einem gesunden christlichen Zustand. Der Briefeschreiber in Hebräer, der schreibt an die Leser in 5. Kapitel, Vers 12 und 14, bis 14. Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 12 bis 14. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder notwendig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wenn man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Hier spricht er gerade dieses Thema an. Wo ist der Wachstum? Das ist doch so eine Notwendigkeit im Geistlichen. Ihr wisst doch die Dinge. Und er schreibt es hier an die Hebräer. Und dann sagt er, wir müssen euch wieder diese Anfangsgründe des Wortes, der Lehre beibringen. Also das Wort Gottes. Wir müssen euch noch diese Milch geben. Warum seid ihr noch nicht so weit, dass ihr die feste Speise? Er tadelt hier die Leser. Und hier können wir herauslesen, dass das eine Notwendigkeit ist. Er weist hier in 2 Stellen auf das Wort Gottes hin. Einmal im Vers 12 und dann später im Vers 13 noch einmal. In dem Worte der Gerechtigkeit. Nun, wir wissen heutzutage, dass dieses Wort der Gerechtigkeit, dieses Buch des Gesetzes, das ist die Bibel. Das ist dieser Schatz, den wir in unseren Händen halten dürfen. Wir haben ihn in vielen Übersetzungen, wir haben ihn zur Verfügung heutzutage. Wir müssen das Buch nicht verstecken, wir müssen das Buch auch nicht schmuggeln. Es ist nicht schwer, eine Bibel zu bekommen. Aber diese Bibel ist ein ganz besonderes Buch. Und das ist auch die Bibel selbst spricht von der Einzigartigkeit. Und hier habe ich 4 Punkte, die ich erwähnen will, warum die Bibel so einzigartig ist. Das erste ist, es ist das Wort Gottes. Es ist nicht von einem Menschen erdachtes Buch, es ist nicht von klugen Menschen, dass sie zusammengekommen sind und haben etwas Großartiges geschrieben. Obwohl die Bibel von 40 verschiedenen Schreibern geschrieben wurde, über 1000 von Jahren zusammen in der Zeitspanne wurde dieses Buch geschrieben. Es hat doch nur einen Autor und das ist Gott. Und zwar finden wir im 2. Timotheusbrief, 2. Timotheusbrief, im dritten Kapitel, Vers 16, da steht, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Unterweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Es ist ein Wort von Gott eingegeben. Obwohl die Menschen es mit ihrer Hand geschrieben haben, es war von Gott diktiert oder inspiriert. Der zweite Punkt über das Wort Gottes, den ich nennen will, ist, es ist die Wahrheit. Und zwar im Psalm 19, Vers 8, schreibt der Psalmist hier, die Befehle des Herrn sind richtig. Eure Übersetzung vielleicht sagt, dass die Befehle des Herrn oder das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Das heißt, es ist fehlerlos. Da ist kein Falsch daran. Da ist auch kein Fehl. Da fehlt nichts. Es ist komplett. Wenn wir ein Wort in der Bibel lesen, wenn wir über ein Thema in der Bibel lesen, dann dürfen wir es als richtig und als wahr annehmen. Und wir brauchen daran auch keinen Zweifel haben. Es gibt viele Bibelkritiker heutzutage, die Fehler suchen in der Bibel, die ihre Zeit darin investieren, Fehler zu suchen, weil da muss doch ein Fehler sein. Aber wir wissen aus Glauben, aber auch durch Erfahrung, dass das Wort Gottes ist wahr. Da ist kein Widerspruch, da ist kein Mangel und kein Fehl. Wir finden zu jedem Thema eine Antwort oder eine Anweisung oder sogar Beweise in der Bibel. Es könnten Themen sein wie die Geschichte der Welt. Wir sehen die Schöpfung, wir sehen bevor Jesus Zeit die ganze Geschichte vom Volk Israel, wir sehen auch andere geschichtliche Themen, auch wissenschaftliche Beispiele sind uns gegeben, die in der Bibel, die heutzutage mit der Wissenschaft bewiesen werden können. Wir haben Themen zum Finanzen, wie man unsere Finanzen verwalten soll, Kindererziehung, Ehefragen. Wirklich zu allen diesen Themen, wenn wir in der Bibel nachschlagen, können wir getrost sein, dass was ich da lese, das ist die Wahrheit. Und noch etwas, was die Bibel so besonders macht, das finden wir in Hebräer geschrieben, im 4. Kapitel, Vers 12, und viele von uns kennen diesen Vers auswendig. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Es sind nicht einfach Wörter gedruckt auf einem Blatt Papier. Es ist ein lebendiges Wort. Und es ist kräftig. Es hat eine Kraft, es hat eine Auswirkung. Und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist und Mark und Bein. Und dann noch was ganz Besonderes. Und es ist ein Richter. Es ist ein Richter der Gedanken und Sinnen des Herzens. Nicht nur der Taten. Wir können als Menschen einander richten an den Taten, die wir sehen. Wenn einer etwas stiehlt, wir können es beweisen, er hat etwas weggenommen, da ist es die Tat. Aber wir können nicht in das Herz hineinschauen. Das Wort Gottes und Gott hat diese Fähigkeit zu richten, was in dem Innersten unseres Herzens vorgeht. Das ist eine wunderbare Eigenschaft und eine Macht, die dieses Wort hat. Es ist kräftig. Wenn ich so auf mein Leben achte und zurückdenke, wie oft ich das Wort Gottes gelesen habe und da ist ein Wort, was direkt zu mir spricht und es hat eine Auswirkung. Es lässt mich nicht in Ruhe, bis es den Samen Frucht in meinem Herzen gebracht hat und entweder Buße erwirkt hat oder eine Ermutigung erwirkt hat. Oder ein Wachstum. So war ich auch sehr erfreut, wie ich von einem ehemaligen Schüler vor kurzem eine Nachricht bekommen habe. Er hat gesagt, Andreas, ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Da dachte ich, ich habe fast angefangen zu weinen. Ich war so erfreut über dieses, weil ich weiß, er braucht nichts anderes erstmal, als nur anfangen, die Bibel zu lesen. Das ist ein Anfang. Die Bibel hat diese Kraft. Sie kann auch etwas auswirken in seinem Herzen. Natürlich, wir beten auch für ihn, dass er auch zu der Verständnis der Wahrheit kommt und sein Leben auch dem Herrn übergibt. Aber das ist schon so ein guter Anfang, weil ich weiß, das ist kein einfach nicht einfach ein gutes Buch zu lesen, das nützlich ist, sondern es ist ein kräftiges, ein lebendiges Wort. Und das wird unterscheiden, das Gute vom Bösen, seine Gedanken richten. Und er sagte mir auch schon, seit ich das angefangen habe zu tun, ich habe noch mit niemandem darüber geredet, aber es ist, als ob die ganze Welt gegen mich ist. Habe ich gesagt, das ist gut, sehr gut, weil das heißt, du bist auf dem Weg. Also wenn du hörst, die Stimme, die dich ruft, die dich mahnt, geh dem hinterher. Und dass die Welt gegen dich ist, das ist auch gut, weil das heißt, der Teufel will verhindern, dass du dahin kommst. Also bleib dran, dass du durchdringst. Nun, die Bibel ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens als Christen. Und es ist auch eine der wichtigen, ich würde sagen, das auf Englisch das Wort essential, wichtigen Dingen, die uns im geistlichen Wachstum auch beibehelfen. Und zwar will ich uns 6 praktische Schritte geben, die uns helfen im geistlichen Wachstum. Und zwar der erste Punkt, und das ist, glaube ich, die Priorität, das ist der Anfang aller geistlichen Wachstums, ist, man soll sein Leben dem Herrn Jesus weihen. Jeder Christ kann zurückdenken an einen Punkt in seinem Leben, wo der Herr oder der Geist gemahnt hat in unserem Herzen mit einem Ruf, folge mir nach. So wie wir auch in Markus Evangeliums 1. Kapitel, Vers 17 hören, wo Jesus die Jünger ruft, folget mir nach. So haben wir auch einmal diesen Ruf gehört, folge mir nach. Nun, in der Zeit, in der wir leben, die moderne Christenheit, die nimmt Jesus gerne an. Jesus, mein Retter, Jesus, mein Erlöser, Jesus, mein Freund, Jesus, der mich hört und der mit mir geht. Aber wenig hört man davon, Jesus, mein Herr, Jesus, mein König. Das ist genauso wichtig wie der Retter, Jesus als den Herrn anzunehmen. Ich mag es, wie es in Deutsch sehr oft ausgesprochen wird, mein Herr. Ja, das gibt so eine Ehrfurcht gleich von vornherein. Es ist unser Herr und Heiland. Aber die meisten modernen Christen, will ich sagen, die mögen gern das annehmen, dass ich gerettet bin, aber ich will nicht mein Leben ändern. Und das ist sehr traurig, weil das ist eine Notwendigkeit. Das ist der erste Schritt, die erste Früchte eines christlichen Wachstums. Der hat es begriffen. Weil wenn er in die gleiche Richtung geht, aber sagt, Jesus ist mein Retter, da ist ein Paradox, das passt nicht zusammen. Der zweite Schritt oder praktische Schritt, der im geistlichen Wachstum uns helfen soll, ist, bereinige deine Sünden. Der Psalmist schreibt im 32. Psalm diese Worte: Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, und mein Saft vertrocknete, wie ist im Sommer die Dürre. Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, und du vergabst mir die Schuld meiner Sünde. Wir, die wir das einmal erfahren haben, wir können davon zeugen, wie diese Schuld einen erdrückt hat. Doch als wir zum Thron der Gnade gekommen sind und diese Schuld bereinigt haben, wie frei wir dann geworden sind. Als wir diese Vergebung unserer Schuld erlangt haben. Wir wissen aber auch, dass diese Vergebung ist nicht etwas, was wir erarbeitet haben, was wir verdient haben, sondern es ist, Gott rechnet sie uns nicht zu. Gott vergibt sie uns. Die Schuld ist da, doch er hat sie auf sich genommen, ans Kreuz genagelt und vergeben. Wenn Sünde in unserem Leben ist, wenn wir sie praktizieren, wenn wir die Sünde verheimlichen oder verschweigen, dann ist es immer eine Last. Die haltet uns nicht nur im geistlichen Wachstum zurück, sondern so wie der Psalmist sagt, seine Gebeine, sein Körper litt darunter. Er fühlte diesen Druck seiner Schuld auch körperlich. Und wir sehen das dann auch in unserem Leben. Manchmal sind wir vielleicht nur frustriert, gestresst, aber manchmal gelangen wir in auch Depressionen, in Krankheiten, auch körperliche Krankheiten, weil uns bewusst ist, dass wir in Sünde leben und wir haben dieses Schuldgefühl. Wie schön ist es dann zu kommen zu dem Herrn und die Schuld ablegen vor dem Gnadenthron. Und heute ist noch so eine Gnadenzeit, wo wir es tun können. Und das sollen wir auch tun. Wenn wir im Geistlichen wachsen wollen und wir wissen, da ist eine Schuld in unserem Leben, dann müssen wir zum Herrn kommen und Vergebung bitten, damit er uns diesen geistlichen Wachstum ermöglicht. Der dritte praktische Schritt ist, breche ab mit der geistlichen Faulheit. Das ist vielleicht ein hartes Wort, aber für mich war das ganz passend. Ich wusste, dass oft mache ich mir Entschuldigungen. Ich bin so beschäftigt, ich bin so müde. Ich bin mit anderen Dingen, die auch gut sind, beschäftigt. Aber eigentlich mache ich nur Entschuldigungen, warum ich nicht im geistlichen Glauben wachse. Warum ich mir nicht die Zeit nehme, das Wort zu lesen, mir nicht die Zeit nehme für den Herrn. Der Psalmist schreibt im Psalm 119, Vers 4, du hast geboten, fleißig zu halten, deine Befehle. Fleißig zu halten. Wenn ein Vater sein Kind sieht und sieht, wie es sich anstrengt, fleißig übt oder die Arbeit fleißig tut, das ist ein Wohlgefallen. Wie viel mehr der Herr, wenn er sieht, dass du die Gebote fleißig hältst. Der geistliche Wachstum ist immer behindert, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen für das Wort oder für Gott im Gebet. Vor allem, wenn wir uns Zeit schaffen für Dinge, die uns gefallen. Wir nehmen die Zeit von Gott weg und geben sie an uns aus. Zeit ist uns gegeben zu verwalten. Das heißt, kaufe die Zeit aus. Es sind böse Tage. Wie verbringen wir diese Zeit? Geistliche Schwachheit kommt von der Faulheit. Darum mach es dir zur Priorität und fang mit dem geistlichen Fitnesstraining an. Wir sehen, besonders heute in der jungen Gesellschaft ist das sehr, sehr modern, dass man ins Fitnessstudio geht, dass man körperlich stark ist. Selbst bei jungen Teenagers fängt das schon an, Sport zu treiben, stark zu sein. Und das ist auch nicht falsch. Es ist sehr gut, denn wenn der Körper stark ist, gesund ist, dann geht es auch dem Geiste auch besser. Aber wie viel wichtiger ist es doch auch im Geistlichen dieses Fitnesstraining zu machen. Und wie wird das gemacht? Indem man sich die Zeit nimmt, im Worte liest, studiert, wachsen in der Erkenntnis des Wortes. Der vierte Punkt ist auch sehr praktisch, weil manchmal wir wollen das Wort lesen, aber wir wissen nicht ganz, wie und wo sollen wir anfangen. Es gibt so ein Sprichwort, ich weiß nicht genau, von wo ich das her habe, aber es heißt, mach's einfach. Auch wenn du es nicht gut machst, mach's trotzdem. Es heißt nicht, wir sollen eine schlechte Arbeit machen, sondern zum Beispiel im Fitnesstraining. Es ist besser, wenig zu trainieren und ein bisschen zu trainieren, auch wenn man nicht genau weiß, wie man so professionell trainieren kann. Aber es ist besser, es zu machen, als es sein zu lassen. Und so ist es auch mit der Bibel lesen. Wenn wir auch nicht genau wissen, wo soll ich heute anfangen zu lesen? Welches Thema soll ich studieren? Habe ich einen Leseplan oder nicht? Es ist besser, das Wort zu lesen ohne einen Plan, als es überhaupt nicht zu lesen. Ich weiß von mir selber, diese Gedanken kamen oft hoch. Morgens früh habe ich mir Zeit genommen, Kaffee gemacht, die Frau sind noch im Bett, Wort aufgeschlagen, was soll ich heute lesen? Und dann erstmal rumblättern, diese Stelle gefällt mir nicht, vielleicht woanders hin. Es ist besser, die Bibel aufzuschlagen und anfangen zu lesen, denn was wir schon gesagt haben, das Wort ist lebendig, das Wort ist kräftig. Es wird eine Auswirkung haben. Aber wenn wir uns noch nach Methoden umschauen, die uns helfen können, dann wird unser Wachstum noch besser wachsen. Und das ist der vierte Punkt. Suche nach diesen Methoden, die dir persönlich beim geistlichen Wachstum helfen können. Wir leben wirklich in einer Zeit, wo so viele Möglichkeiten für uns gegeben sind. Wir können das Internet aufmachen, ein Thema eingeben und eine Predigt dazu anhören. Wir können sogar uns Prediger aussuchen, denen wir bekannt sind oder die uns bekannt sind, die wir gerne anhören. Wir können sie auf verschiedenen Seiten finden und wir können die Predigten anhören, sogar anschauen mit Videos. Das ist uns gegeben. Wir haben viele Bücher, Literatur, die wir lesen können zu bestimmten Themen, die wir uns auch aneignen können. Wir können auch ausleihen voneinander. Wir kennen viele Geschwister, die viele Bücher schon gelesen haben. Die können vielleicht uns auch einen Rat geben dazu. Und das kommt auch zum nächsten Punkt. Wir haben Bibelgruppen. Wir haben die Bible Studies, wo wir miteinander zusammenkommen, die Bibel betrachten, das Wort betrachten, wo wir einander helfen in dem Studium der Schrift. Doch genauso wie es mit dem körperlichen Fitnesstraining ist, es kann niemand für uns tun. Es kann nicht mein Freund gehen ins Fitnessstudio, damit ich stark werde. Es kann auch nicht im Geistlichen sein, dass meine Eltern für mich geistlich wachsen, damit ich geistlich stark werde. Oder dass mein Pastor das am Sonntag macht. Oder mein Ehepartner. Es ist etwas ganz Persönliches, das wir selber tun müssen. Jeder Einzelne. Egal wer du bist. Auch wir als Kinder, wir können uns schon, wenn wir lesen können, die Zeit nehmen, das Wort lesen. Und wir fangen mit dieser Milchnahrung an. Und das Wort Gottes ist so interessant. Man liest den Text und Gott offenbart uns ein Verständnis. Jahre später können wir denselben Text lesen und Gott ergibt uns neue Erkenntnis über denselben Text. Nicht andere, nicht dass das, was wir davor gelernt haben, falsch war, sondern er gibt uns ein tieferes Erkenntnis und er offenbart uns mehr aus derselben Schrift. Und das macht die Bibel auch so wunderbar. Es ist ein unergründlicher Text. Ich habe vor kurzem von John MacArthur also ein Zeugnis gehört, der sagte, eine meiner größten Dinge, die in meinem Leben, die mich traurig machen, ist, dass ich so viel aus der Bibel herausnehmen durfte durch mein Bibelstudium. Über 50 Jahre hat er schon gepredigt und ich habe es noch nicht weitergegeben. Und ich weiß, da ist noch mehr zu finden in dem Worte Gottes. Und dieses Zeugnis allein, das beweist, dass selbst ein Mann wie John MacArthur, ich will niemanden vergöttern oder sowas, aber wir wissen, er hat sehr viel Zeit im Worte Gottes verbracht, er hat sehr tiefes Bibelkenntnis. Selbst er sieht, dass da ist noch kein Grund, das ist unergründlich, dieses Worte Gottes. Und da ist nicht mal genug Zeit in unserem Leben, dieses Wort auszuschöpfen. Der fünfte praktische Punkt ist, sei ein Jünger. Nun, ein Jünger ist einer, der lernt von jemand anders. Der geistliche Wachstum ist so, wie Apostel Paulus vergleicht, mit einem Staffellauf. Da ist einer, der schon vorausgelaufen ist, der übergibt den Stab seinem Jünger und dann ist es seine Zeit zu laufen. Und dann kommt er ist an den Punkt, wo er den Stab weitergibt. Und so lesen wir im 2. Timotheusbrief, schreibt Apostel Paulus zu Timotheus, im Kapitel 2, Vers 2. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch anderen zu lehren. In einem Vers ist dieser Staffellauf beschrieben. Du hast das von mir gelernt. Jetzt ist es Zeit für dich, diesen Staffellauf zu laufen, damit es, wenn die Zeit kommt und du diesen tüchtigen Jünger findest, den Stab weitergeben kannst. Und dann im vierten Kapitel vom selben Brief, im fünften Vers, sagt er zu Timotheus: Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Nun, die meisten von uns werden das anschauen und sagen: Ich bin kein Prediger, das Wort geht nicht zu mir. Aber doch hat jeder von uns so ein Evangeliumsfeld. Es könnte sein, dass es nur eine Person ist. Es könnte mein Ehepartner sein. Es könnten meine Kinder sein. Es könnten meine Freunde sein, meine Arbeitskollegen sein. Das ist unser Missionsfeld. Das ist unser Amt, das uns anvertraut wurde. Und Apostel Paulus sagt: Richte dieses Amt redlich aus. Aber er sagt auch, dass es ist kein Amt, das leicht ist oder das man ganz leicht tut, also nebenbei, sondern es ist ein Leiden. Wir wissen, die wir physisch arbeiten, das Arbeit ist schwer. Dann hat man danach vielleicht Muskelkater, man hat Schmerzen. Und so ist es auch im Geistlichen. Da muss man Arbeit dran legen. Und manchmal ist das nicht angenehm. Pastor Ed kann vielleicht auch davon sprechen, wenn man hier vorne steht und predigt. Es ist ein Dienst, den wir gerne tun, aber es ist kein leichter Dienst. Ich sagte auch heute Morgen zu meiner Familie, ich habe so Angst, wie ich heute habe, hatte ich schon lange nicht. Ich mache es auch beruflich. Ich stehe vor der Klasse und unterrichte für 7,5 Stunden manchmal am Stück, gebe ich einen Unterricht. Und es ist kein Vergleich mit dieser halben Stunde, die man vorne steht und das Wort Gottes predigt. Es ist eine viel größere Verantwortung, und wem das bewusst ist, der nimmt es auch so an. Das ist eine Arbeit, die wir zwar gerne tun, aber es ist eine Arbeit. Aber wenn wir zu so einem Punkt kommen wie Apostel Paulus, der dann auch den Stab weitergegeben hat an Timotheus und dann sagen konnte: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben gehalten. Ich wünsche, dass wir einmal zu diesem Punkt in unserem Leben kommen können und vielleicht auf unsere Kinder schauen können und sagen: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich gebe dir den Stab. Jetzt bring es deinen Kindern bei. Ich habe den Lauf vollendet. Wenn ich am Lebensende stehe und zurückschauen kann und gewiss sein kann, dass mein Lauf ist vorbei. Ich bin fertig mit dem Laufen und ich habe den Glauben gehalten. Was für eine wunderbare Zuversicht. Wisst ihr, das ist auch so ein wunderbares Privileg, dass wir diesen Glauben haben dürfen. Es ist sehr traurig, wenn wir andere Religionen betrachten. Und ich rede oft mit Schülern von anderen Religionen oder anderen Ländern, und es ist traurig zu sehen, dass die haben diese Hoffnung nicht. Die haben diese Gewissheit nicht, wohin sie gehen werden. Aber wir dürfen es haben, weil, warum? Wir haben das Wort Gottes in unseren Händen, ein wahres Wort, ein lebendiges Wort, das uns darauf hinweist, was kommen wird. Und das ist so wunderbar. Der letzte praktische Schritt, den ich uns noch weitergeben möchte, ist: Widme dein Leben dem Dauerlauf des geistlichen Wachstums. Genauso wie im körperlichen Training kann man nicht erwarten, dass man einmal trainiert hat und Jahre später noch die Früchte von diesem Training haben kann. Man muss dranbleiben an diesem Training. Jim George sagte: Du kannst nicht auf dem Erfolg von gestern ruhen. Den Erfolg, den du gestern hattest, heute ist eine neue Aufgabe für dich. Wenn du wachsen willst, die Arbeit musst du weiter dran legen. Wir können das vergleichen mit einem Läufer, Jetzt stellen wir uns mal vor 20 Jahren hat er in der Olympiade eine Goldmedaille gewonnen, große Anerkennung im Lauf, im Rennen. Aber wenn er seitdem nicht mehr trainiert hat, er würde heute nicht annähernd so laufen, wie er damals gelaufen hat. Weil er körperlich schwach geworden ist, weil er hat abgenommen in diesem Training, vielleicht auch in Altersschwäche. Und genauso ist es auch in unserem Geistlichen. Wenn wir schwach werden und die Versuchung kommt, der Kampf kommt, dann ist es viel leichter, dass wir fallen, dass wir in Zweifel geraten, dass uns die Freude geraubt wird. Und dann müssen wir ein paar Schritte wieder zurückgehen in unserem Standpunkt. Wir müssen neu unsere Sünden bekennen und anfangen, wieder aufbauen. Wir müssen vielleicht Dinge wieder lernen, die wir uns abgeeignet haben, Dinge, die wir vergessen haben, zu praktizieren. Dieses regelmäßige Training, es fängt an mit dem Bibellesen. In einer Regelmäßigkeit. Es soll zu so einem festen Bestandteil unseres Lebens werden. Genauso wie wir jeden Montagmorgens bis Freitagmorgens aufstehen und zur Arbeit gehen. Für viele von uns, die meisten kennen dieses Leben, wo wir eine Regelmäßigkeit haben. Das ist ein Teil von unseres Lebens. Es ist egal, was wir getan haben, ob wir in Fachwerk waren oder ein Farmer, egal welchen Beruf man gehabt hat, man hatte diese Beständigkeit, es war eine Regelmäßigkeit und jeder hatte dieses als Teil von seinem Leben. Für einen Sportler ist es das physische Training, die gehen jeden Tag und trainieren, sei es laufen, sei es mit Gewichte heben, aber die haben auch diese Regelmäßigkeit, damit sie in diesem wachsen können. Und genauso ist das wichtig im Geistlichen. Wir müssen dranbleiben. Beim Bibellesen, beim Studieren. Nun, ich will uns zum Schluss nur noch als Motivation etwas weitergeben. Das hört sich alles an wie so eine schwere Arbeit. Aber es lohnt sich. Da ist ein großer Profit, ein phänomenaler Profit in diesem Wachsen, in diesem geistlichen Wachstum. Deine Beziehung zu Gott wird zunehmen. Du wirst näher kommen zum Herrn. Und wie schön wird das einmal sein, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Jetzt im Glauben und dann später zu schauen. Aber wir werden ihm ähnlicher werden. Wir werden ihm näher kommen. Das ist der zweite Punkt. Wir werden Christus ähnlicher werden. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hat uns gezeigt, wie von Anfang bis zum Ende. Wenn wir schauen, wenn Jesus versucht wurde, wie hat er gehandelt? Das ist das perfekte Beispiel. Über das haben wir auch schon einmal geredet. Jesus, das perfekte Beispiel. Wir werden die Kraft besitzen, in den Versuchungen zu widerstehen. Es ist so eine Motivation, wenn man in einer Versuchung war und festgeblieben ist und man wusste, der Herr war mit mir, er hat mit mir gesiegt, wir sind die Sieger. Das ist so ein wunderbares Gefühl. Wenn wir im Geistlichen wachsen, dann werden wir auch ein Licht sein. Ein Licht ist ein Wegweiser für andere. Der Psalmist sagt im Psalm 119, Vers 105, das Wort ist meines Fußes Leuchte. Und wir dürfen auch so ein Licht sein, eine Reflexion von diesem Licht des Wortes, das in uns ist. Wir dürfen es abstrahlen, weil es in uns wirksam ist. Und dadurch können wir ein Wegweiser sein für die Menschen, die um uns herum sind. Vielleicht sind das unsere Ehepartner, vielleicht sind das unsere Kinder, vielleicht sind das einfach unsere Nachbarn, die es sehen, wie wir leben. Und dadurch sind wir auch denen ein Wegweiser. Und wir können auch sie in diese Richtung deuten, zum Herrn Jesus hin. Du wirst ein Vorbild sein und durch das Vorbild eine Motivation für andere sein, auch diesen Weg einzugehen, fest zu bleiben. Und dann wirst du in der Lage sein, auch anderen zu helfen, im Glauben zu wachsen. Wenn man die Erkenntnis hat und sieht, einer hat Probleme in dieser Sache, aber ich kann ihm damit helfen, ich kann es ihm erklären. Das können wir nur, wenn wir in diesem Geistlichen wachsen. Wenn wir selber die Kinder sind, die noch die Milch brauchen, wir schauen unsere Kinder an, die noch auf der Muttermilch sind, die haben wenig beizutragen. Wir leben auf einer kleinen Farm, wir haben weniger jetzt zu tun, aber ich freue mich immer, wenn die Kinder schon groß genug sind, wo sie helfen können. Und das ist wirklich auch so im Geistlichen, ja. Die Bibel sagt auch, die Kraft der Jugend braucht der Herr. Der Herr kann uns gebrauchen. Nicht, dass er ohne uns es nicht tun könnte, aber was für eine Freude ist es für den Herrn, wenn er uns gebrauchen kann. Und so war das auch mein Wunsch als Jüngling, habe ich zum Herrn gebetet und das ist auch mein Gebet heute noch. Herr, hilf mir ein bequemes Werkzeug in deiner Hand sein, das du gerne benutzen kannst. Und ich hoffe, das ist auch ein Wunsch, den ihr auch habt. Wenn ich diese Motivation, diesen Profit anschaue, da bin ich so motiviert. Und das ist mein Gebet auch für uns alle, dass Gott in uns dieses Verlangen erweckt, im Geistlichen zu wachsen. Damit wir doch näher zu Gott kommen. Damit wir dem Herrn ähnlicher werden. Damit wir als Licht leuchten. Damit wir die Kraft haben zu widerstehen, wenn die Versuchung kommt. Damit wir ein Vorbild sind für andere, damit wir andere motivieren, auch diesen Weg zu gehen. Und dann auch den anderen diesen Stab weitergeben, wie Apostel Paulus es tat, als er Timotheus es weiterging. Damit wir die Lust haben am Gesetz des Herrn. Das ist mein Gebet für uns alle.